In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und hoste die ganze Veranstaltung hier. Und heute wird es um das Thema Jugendstrafrecht gehen und dazu habe ich heute zu Gast Norbert Winkler, Staatsanwalt als Gruppenleiter, stellvertretender Abteilungsleiter einer unserer Jugendabteilungen und seit Jahren versierter und leidenschaftlicher Jugendstrafrechtler. Herzlich willkommen, Norbert.
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für die warmen Worte.
Stell dich doch einfach erstmal kurz vor, was hat dich überhaupt in diesem Bereich Staatsanwaltschaft und was überhaupt dann zum Bereich Jugendstrafrecht verschlagen?
Okay, in aller Kürze, mich hat es insgesamt recht spät überhaupt in die Justiz verschlagen. Ich würde mal sagen, da sind viele Zufälle in meinem Leben passiert, die dann zu Überzeugungen herangereift sind. Ich war Krankenpfleger, bevor ich Jura studiert habe und habe dann aber, als ich mit dem Jurastudium anfing, gleich Feuer und Flamme geschlagen, wie man so schön sagt. Bin dann in die Justiz gekommen, zunächst im Land Sachsen-Anhalt in Dessau, war dort eben Richter auf Probe und dann Staatsanwalt und bin 2007 dann von Dessau nach Berlin gewechselt und war dann zunächst auch in einer Jugendabteilung. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann jeweils wirklich begeistert war von dem, was ich getan habe. Auch das Jugendstrafrecht hat mir eigentlich von Anfang an großen Spaß gemacht.
Ist das quasi auch so ein bisschen der Brückenschlag, was die Arbeit Menschen betrifft, von Krankenpflege zu Jugendstrafrecht?
Da kann man sicherlich Parallelen sehen, aber es ist doch insgesamt ein ziemlich unterschiedlicher Bereich, muss ich sagen.
Es ist auch ein unterschiedlicher Bereich mit Jugendstrafrecht überhaupt, mit dem eigentlich der sonstigen staatsanwaltschaftlichen Arbeit. Also zumindest sozusagen vom Klischee her, um es mal provokant zu formulieren. Es geht ja eher um Erziehung. Es gibt in der öffentlichen Wahrnehmung regelmäßig in den diversen Medien immer diese Kuschelkursvorwürfe gegenüber Jugendlichen und heranwachsenden Straftätern, ständig irgendwelche Debatten zum Thema Strafmündigkeitsgrenze heruntersetzen und so weiter. Ist man dann überhaupt ein richtiger Staatsanwalt, wenn man nicht darauf hinarbeitet, dass die Leute auch wirklich bestraft werden?
Nee, du kommst ja gleich richtig zur Sache, muss ich sagen. Ich weiß, dass diese Klischees bestehen und man kann sicherlich auch immer im Einzelfall darüber diskutieren, ob denn zu hart oder zu weich umgegangen wird, ob das richtige Maß gefunden wird mit den Jugendlichen. Aber ich sehe es insgesamt als große Chance an, dass man eben bei Jugendlichen gerade nicht an die Strafrahmen gebunden ist, dass es eben nicht um Geld oder Freiheitsstrafe geht, sondern dass man einen ganzen Katalog an Möglichkeiten hat, zu verfahren und auf Straftaten zu reagieren. Es ist ja im Jugendstrafrecht so, und das sehe ich insgesamt als ganz großen Vorteil an, dass es eben nennt sich so schön, täterorientiertes Ermittlungsverfahren und Strafverfahren ist, dass also die Persönlichkeit der jeweiligen Delinquenten im Vordergrund steht und das eben beleuchtet wird. Aus welchen Gründen ist es hier zur Straffälligkeit gekommen? Was sind die Hintergründe? Man guckt sich den Täter genau an und man guckt eben, was erzieherisch hier angezeigt ist. Ich will jetzt nicht gleich zu weit ausholen und ich will das auch nicht alles schönreden. Man braucht natürlich ein erhebliches Maß an Frustrationstoleranz, weil eben doch nicht alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber das Schöne, und das ist das, was mich eigentlich auch geradezu begeistert, um das mal ein bisschen pathetisch auszudrücken, am Jugendstrafrecht ist tatsächlich, dass man eben noch in häufigen Fällen Möglichkeiten hat, auf die Menschen einzuwirken, mit denen man zu tun hat, dass man mit erzieherischen Möglichkeiten tatsächlich was erreicht, dass man hier Lebenswege noch zum Guten wenden kann, will ich mal sagen. Während ja bei Erwachsenen tendenziell eher tatsächlich Kriminalität oftmals auch verwaltet wird, also wo letztendlich Strafen ausgesprochen werden, entsprechend dem Strafrahmen, Geldstrafen, Freiheitsstrafen, und man im Grunde weiß, dass man letztendlich jetzt täterseits nicht mehr so viel verändern kann, weil eben Dinge verhärtet sind.
Aber letztlich ist ja, auch wenn wir immer in dieser Differenzierung sind, zu sagen, Jugendstrafrecht ist Erziehungsstrafrecht, beim Erwachsenenstrafrecht der Sinn und Zweck ja auch nicht so ganz frei von Erziehung. Also wenn wir uns die Strafzwecke angucken, da geht es dann ja auch um Resozialisierung, wenn wir irgendwie bei Bewährungsfragen sind, gehen wir ja auch von dem Gedanken aus, der Verurteilte lässt sich allein schon die Verhängung der Strafe hinreichend zur Warnung dienen, um künftig von der Begehung weiterer Straftaten Abstand zu nehmen und so weiter. Also einen Erziehungsaspekt gibt es ja letztlich auch im Erwachsenenstrafrecht.
Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich sage, man kann es total trennen. Also das gilt sowohl für die Ursachen und für die Hintergründe von Straftaten, als auch bei der Frage, wie gehe ich letztendlich mit Straffälligkeit von Jugendlichen oder Erwachsenen um. Ich denke, bei Erwachsenen ist es sicherlich auch so, dass man zumindest die Hoffnung hegen sollte, dass man mit Geldstrafen und mit Freiheitsstrafen und mit Bewährungsstrafen auch erzieherisch etwas erreicht, dass man abschreckt, wie es so schön heißt auch. Aber von der Tendenz her, denke ich, hat man bei Jugendlichen zum einen mehr Einwirkungsmöglichkeiten, weil die Menschen eben quasi aufgrund ihres Alters noch nicht so verfestigt sind in ihrer Persönlichkeit, weil man einfach noch sozusagen erzieherischen Zugriff hat. Und zum anderen, weil man eben durch diese Vielzahl an verschiedenen Möglichkeiten, die eben das Jugendgerichtsgesetz bietet, einfach auch eine vielfältigere Möglichkeiten hat, einzuwirken. Also man ist nicht so beschränkt, würde ich mal sagen, wie bei dem allgemeinen Strafrecht, das für Erwachsene gilt.
Reden wir über einen konkreten Fall, den du mitgebracht hast, der wohl auch einigermaßen typisch ist, also jetzt gar keine abstrakt gesehen große Jugendkriminalität, keine jugendlichen Mörder oder etwas in dieser Richtung, aber auch kein Fall, der irgendwie jetzt quasi an der unteren Grenze angesiedelt ist, so dieser lehrbuchmäßige, ich klaue irgendwie einmal den Lippenstift im Kaufhaus und habe meine Grenzen ausgetestet und bin dann irgendwie schon hinreichend beeindruckt dadurch, dass die Polizei gekommen ist, um nie wieder etwas zu machen, sondern wir haben hier einen 19-Jährigen und einen 17-Jährigen damals zur Tatzeit gehabt, also ein Jugendlicher und ein Heranwachsender und letztlich eine, ja, sich auch dann durchaus schon etwas fieser lesende Mobbing-Konstellation. Erzählst du mal kurz, was das für ein Verfahren war?
Ja, das war jetzt ein Fall, den ich hier rausgepickt habe, der durchaus beispielhaft ist für das, mit dem wir zu tun haben in einem Jugenddezernat. Es geht um einen oder vielmehr um zwei Gewaltvorfälle aus dem Mai und Juni 2023. Da haben die beiden Angeklagten, wie gesagt, ein Jugendlicher, 17 Jahre war, glaube ich, und ein Heranwachsender, eine weitere Person angegriffen. Dabei hat es sich um einen intellektuell beeinträchtigten Menschen gehalten, auch etwa in diesem selben Alter, der wohl zuvor die Freundin eines der Angeklagten irgendwie belästigt haben soll. Und das sah dann so aus, dass die beiden den tatsächlich zur Rede stellen wollten, wie sie sagten, aber dann gleich mehr oder weniger auf ihn eingeprügelt haben und ihn dabei auch bedroht haben. Der hat Verletzungen davon getragen, Platzwunden und Prellungen. Das war der erste Vorfall und dann kam es etwa einen Monat später zu einem weiteren Vorfall. Da haben die beiden ihn dann nochmal angetroffen, als er gerade in den Bus, glaube ich, steigen wollte und haben ihm dann auch bedroht. Sie wollen ihn abstechen und sind auch auf ihn zugelaufen und wollten ihn also auch körperlich angehen. Das ist in dem Fall zunächst mal nicht gelungen, weil er sich in einen Bus flüchten konnte und da zusammengekauert hingesetzt hat. Im weiteren Verlauf ist der Busfahrer eingeschritten und wollte diesen Geschädigten halt schützen. Und einer der Täter ist dann auch noch mit dem Busfahrer losgegangen, hat ihn auch bedroht und versucht, ihn zu schlagen. Also soweit der Sachverhalt.
Also von der Ausgangskonstellation her so etwas, wo ich sagen würde, das ist erstmal klassisch jugendtypisch. Also die Freundin erzählt ihrem Freund, da gab es jemanden, der mich angemacht hat oder irgendwie blöde Sprüche gemacht hat und so weiter. Und dann quasi irgendwie so der Jugendliche und Heranwachsende irgendwie aufmuskelt und sagt, ich muss ja jetzt irgendwie mal meine Freundin verteidigen, weil wir jetzt über die Art und Weise der Verteidigung noch nicht reden müssen. Warum ist das denn einen Monat später dann nochmal so eskaliert? Also man könnte ja irgendwie dann denken, also selbst wenn es jetzt quasi diesen ersten Vorfall gab, wo dann der Geschädigte verprügelt wurde und bedroht wurde und so weiter, dann hätte es doch an der Stelle eigentlich gut sein können, oder?
Also ich denke, das war jetzt einfach hier der Zufall, dass die beiden diesem Geschädigten hier einen Monat später nochmal über den Weg gelaufen sind. Also was an dem Fall jetzt aus meiner Sicht gerade jugendtypisch ist oder typisch ist für die Fälle, die wir eben häufig haben, ist zum einen, dass hier quasi dieser Vorwand, ich will da jemand zur Rede stellen und ich will da irgendwas klären, das ist eine Sache, die wir sehr, sehr häufig hören bei Jugendlichen, wo sich mit Sicherheit nicht wird klären lassen, um was es da eigentlich ging, wo da häufig vorgeschobene Gründe da sind, also sowas ähnliches wie, da hat jemand komisch geguckt. Also es wird quasi nach einem Anlass gesucht, um überhaupt irgendwo gewalttätig zu werden. Und das andere, was diesen Fall jetzt in gewisser Weise als beispielhaft ausweist, ist eben, dass dann eben auch noch eine beeinträchtigte Person als Opfer gesucht wird. Also dass hier letztendlich zwei Jugendliche eben sich gerade jemanden suchen, der sich als Opfer auch gut eignet. Also das ist so ein Muster, das wir häufig haben bei Jugendverfahren, dass das also vielen Mobbingfällen zugrunde liegt, dass sich letztendlich aus so einer Gruppendynamik heraus Leute zusammentun oder einer Gruppe zugehören wollen, die eben Opfern gegenübersteht oder die eben stärker ist als Opfer. Also in diese Opferrolle reinzugeraten, das ist immer ein ganz großes Problem.
Und hier haben wir ja auch nochmal diesen etwas besonderen Twist, also keine Ahnung, ob es diesen ursprünglichen angeblichen Vorfall jetzt wirklich gab mit der Freundin oder nicht, aber beim zweiten Zusammentreffen war es ja auch dann offensichtlich bewusst diese Freundin, die ihren Freund von weiterem zurückgehalten hat und dann dafür aber der 17-Jährige, der eigentlich beim ersten Mal auch nur mit dabei war, dann derjenige ist, der das Ganze eskaliert hat und sich selbst sozusagen auch nicht davon hat abbringen lassen, im öffentlichen Raum in einem BVG-Bus im Beisein des Busfahrers da noch einen intellektuell Beeinträchtigten, der da schon irgendwie verschreckt herumkauert, anzugreifen. Was sagt uns das zum Thema Verrohung der Jugend?
Also ich würde erstmal sagen, ich will jetzt nicht gleich auf dieses allgemeine Phänomen oder auf ein mögliches allgemeines Phänomen, die Verrohung der Jugend eingehen, sondern das ist auch ein, würde ich schon mal sagen, schon jugendtypisches Merkmal, dass wenn diese jungen Leute wie hier sich aus rational nicht zu fassenden Gründen vorgenommen haben, irgendwie gewalttätig zu werden, dann spielt es für die keine Rolle oder häufig keine Rolle, ob da jetzt irgendwie Zuschauer sind, ob das im Bus ist. Also hier ist es ja sogar noch so, dass der Busfahrer sogar einschreitet und die sich nicht abhalten lassen, sondern das ist dann so ein bisschen so ein Impuls offenbar, hier gewalttätig zu werden, wo dann eben diese ganzen Faktoren beobachtet, kann das aufgedeckt werden, keine Rolle spielen. Ob da jetzt ein allgemeiner Trend abzuleiten ist, Thema Verrohung der Jugend, das würde ich jetzt aus diesem Fall hier nicht unbedingt ableiten wollen. Fällt mir auch schwer, da jetzt eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Also das ist aus meiner ganz eigenen Wahrnehmung, ohne dass ich das jetzt empirisch irgendwie nachweisen könnte oder anhand von Zahlenmaterial nachweisen könnte, habe ich schon den Eindruck, dass es häufiger solche Vorfälle gibt, also wo letztendlich aus einem Impuls heraus, aus einer Situation heraus Gewalt ausgeübt wird, wo auch, das ist vielleicht auch gerade wieder jugendtypisch, Raubstraftaten, die ja gerade so irgendwie mit als Abzieherei verniedlicht werden, begangen werden, wo es aber nicht jetzt rational darum ginge, einen Wertgegenstand zu erlangen oder in den Besitz eines Handys zu kommen, sondern wo im Grunde auch die Gewalt im Vordergrund steht, also wo man den Eindruck hat, hier wird so ein Impuls ausgelebt und das Ganze dann verknüpft letztendlich mit einer Wegnahme von Gegenständen, die aber letztendlich nicht im Vordergrund steht bei der Tat. Also das ist jedenfalls ein sehr häufiges Phänomen, mit dem wir zu tun haben.
Dann bleiben wir doch aber mal kurz bei dem Begriff dieser jugendtypischen Verfehlung. Letztlich, wenn man es so lehrbuchmäßig macht, sind das ja wirklich eher Kleinigkeiten. So der Ladendiebstahl und so weiter, wo quasi der Gesetzgeber den Jugendlichen auch zugesteht, einfach mal im Rahmen der Pubertät, wenn sowieso das Gehirn sich komplett neu umbildet und die Hormone verrückt spielen und so weiter, dass es da mal durchaus dazugehört, Grenzen auszutesten, Grenzen zu überschreiten und so weiter. Es ist normal. Es gibt diesen Begriff eben, es ist ubiquitär, es ist vorübergehend, es ist eine Phase, die dann da eine Rolle spielt. Aber solche Fälle sind ja irgendwie dann schon durchaus von einer anderen Qualität. Also ist sozusagen ganz normal gefragt, mein Verständnis dessen oder das, was sich der Gesetzgeber damals irgendwie vorgestellt hat, was so jugendtypisch ist, inzwischen überholt oder bleibt also letztlich die Frage, wie weit geht eigentlich dieser Begriff der jugendtypischen Verfehlung? Also was fällt da irgendwie alles runter? Was ist noch jugendtypisch und wo muss man sagen, da sind die Grenzen des jugendtypischen überschritten? Also was macht diese Jugendtypischkeit aus?
Ja, vielleicht zunächst mal würde ich sagen, dass es keine starre Grenze gibt zwischen jugendtypischen Straftaten und sonstigen Straftaten. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, es gibt bestimmten Straftatenkatalog oder eine bestimmte Art und Weise der Ausführung von Straftaten, die jetzt alleine den Jugendlichen vorbehalten ist und oder die nur Erwachsene haben. Also genauso wie es natürlich auch Erwachsene gibt, wo den Straftaten eine Reifeverzögerung zugrunde liegt, die aus Impulsen heraus handeln, die sich rational nicht klären lassen, gibt es natürlich auch bei Jugendlichen Täter, die rational handeln, die planerisch vorgehen, die eine genaue Vorstellung davon haben, warum sie diese Straftat begehen. Aber das Besondere oder was eben jugendtypische Taten auszeichnet, ist schon zum einen, dass die Jugendlichen eben organisch, hirnorganisch oder wie auch immer in der Entwicklungsphase sind, dass sie in der Pubertät sind, dass sie nicht sehr reflektiert vorgehen, dass sie sich von Impulsen steuern lassen. Eine Gruppendynamik spielt eine große Rolle, also dass man eben einer stärkeren Gruppe am besten zugehören will, dass man keinesfalls Opfer werden will. Also wie verhält sich die Peer Group? Ich passe mich an. Ich möchte möglichst stark sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Und man kann natürlich auch nicht darüber hinwegsehen, dass wenn Jugendkriminalität auch in allen bürgerlichen oder in allen Bevölkerungsschichten vorkommt, dann natürlich ein Schwerpunkt schon da zu sehen ist in prekären Verhältnissen, in gesellschaftlichen Schichten, die randständig sind, die eben tatsächlich eher bildungsfern sind, wo es einfach soziale Probleme gibt. Das setzt sich fort und das ist aus meiner Sicht auch das, was jetzt die Arbeit mit Jugendkriminalität so interessant macht und so gewinnbringend macht, dass man eben mal Blicke kriegt Blicke dahin kriegt, wie entsteht Kriminalität überhaupt. Also dass man sieht, Kriminelle fallen nicht so vom Himmel, es gibt keine bösen Menschen, sondern es gibt immer eine Vorgeschichte, es ist letztendlich eingebettet in eine Entwicklung. Man sieht, wie eben jetzt familiäre, soziale Probleme, Gewalterfahrungen, wie auch immer, die Menschen erleben, dann letztendlich auch dazu führen, dass sie selber gewalttätig werden. Also da gibt es viele Zusammenhänge. Und das Schöne, wie ich finde, am Jugendstrafrecht an der Stelle ist ja auch, dass es eben den Täter fokussiert, dass es also täterorientiert ist, dass man sich wirklich die Biografie der Täter auch anguckt, dass man versucht, Zusammenhänge aufzudecken und dass man eben auch erzieherisch versucht, da anzuknüpfen an der Stelle, wo es gut ist.
Steht man da nicht aber auch quasi hilflos vor Problemen, die sich schon längst über Jahre hinweg manifestiert haben? Also zum Beispiel hier in dem Fall, den du mitgebracht hast, der 17-Jährige, der keinen Schulabschluss hat, damit irgendwie auch eine gewisse Perspektivlosigkeit hat und so weiter. An dem Punkt sind, dass es da ganz viele verschiedene Faktoren gibt, mit Bildung, möglicherweise mit Migrationsfragen, mit der Frage, wie sind die Eltern aufgestellt, wie sind die Eltern dahinterher? Auch möglicherweise mit Zufällen, wer ist meine Peer Group, wen treffe ich irgendwie auf der Straße und mit wem hänge ich irgendwie rum und so weiter und welche Gruppenstrukturen gerate ich da einfach rein, ist dann irgendwie die Hauptverhandlung am Ende und das Verhängen von gemeinnütziger Arbeit oder einem Dauerarrest und so weiter jetzt das entscheidende i-Tüpfelchen, das den Wendepunkt in der Karriere des Jugendlichen herbeiführt?
Ich will nicht verhehlen, dass man ein gewisses Maß an Frustrationstoleranz braucht bei dem im Zusammenhang mit der Jugendstrafverfolgung. Und du hast völlig recht, wenn also, sagen wir mal, eine Biografie über 14, 15, 16 Jahre sehr, sehr prekär verlaufen ist, wenn es Gewalterfahrungen gibt, wenn es Kontakte mit schlechtem Umgang oder wenn es schlechten Umgang gegeben hat, wenn 1000 Störfaktoren auf ein Leben eingeprasst haben und eine Persönlichkeit schon vorgeprägt haben, dann kann man natürlich nicht mit wenigen Sozialstunden oder mit einem Rest dann auf einmal alles auf ein gutes Gleis bringen. Das ist völlig klar, aber es gibt ja auch viele Fälle, wo, sagen wir mal, die Verwerfungen noch nicht so tiefgreifend sind und wo man tatsächlich Menschen vor Gericht noch erreichen kann. Und es gibt viele Beispiele, wo man eben dann doch Leute auf den Weg bringen kann. Häufig ist es zum Beispiel auch so, dass es einfach mal eine Struktur in das Leben der Leute reingebracht, in der Täter reingebracht werden muss. Dass es eben durch Sozialstunden, durch eine Betreuungsweisung über ein Jahr, da mal jemand ist, der sich ein Jahr um die jungen Leute kümmert, der Dinge überhaupt erstmal in Gang setzt, wie eine Ausbildung, wie Schulbesuch und dergleichen. Und dass da quasi Anknüpfungspunkte geschaffen werden, die dann doch eine gute Perspektive bieten. Und die andere Frage ist eben einfach die nach der Alternative. Die Alternative, wenn man jetzt sagen würde, wenn man sich auf den Standpunkt stellt, und den Standpunkt gibt es ja, dass auch Jugendliche oder zumindest Heranwachsende auch nach allgemeinem Strafrecht letztendlich abgeurteilt werden sollten, dann würde man eben hier Freiheitsstrafe oder Geldstrafe verhängen. Und ich denke, damit wäre auf jeden Fall weniger gewonnen. Damit wäre eine Chance, die man zumindest hat im Jugendstrafrecht, vertan.
Man sieht das ja auch letztlich daran, dass wir diese grundsätzliche Aufteilung haben, die Jugendlichen 14 bis zum 18. Lebensjahr und dann die Heranwachsenden vom 18. bis zum 21., bei denen dann schon quasi die Jugendgerichte dann nach Beratung durch Jugendgerichtshilfe und so weiter die Entscheidung treffen, wenden wir hier noch Jugendstrafrecht an oder wenden wir schon Erwachsenenstrafrecht an. Und so zumindest meine Wahrnehmung aus den Sitzungen, die ich da wahrgenommen habe, Fälle, in denen dann tatsächlich bei Heranwachsenden auch schon Erwachsenenstrafrecht angewendet wird, sind eher wenige, sondern auch da wäre man bei vielen Fällen dabei zu sagen, das ist alles noch jugendlich geprägt, da sind reife Verzögerungen ersichtlich und so weiter.
So ist es in der Praxis. In den allermeisten Fällen wird auch für Heranwachsende, auf Straftäter im Alter von 18 bis 21 Jahren, noch Jugendstrafrecht angewandt und das mit insbesondere Reifeverzögerungen begründet. Ich weiß, dass es jetzt auch gerade die Diskussion gibt, mal wieder, ob man nicht diese quasi auch Heranwachsende, also ab dem 18. Lebensjahr, die Täter als Erwachsene grundsätzlich behandeln oder ausnahmslos behandeln sollte. Das hat auch tatsächlich was für sich unter dem Aspekt der Klarheit und Konsequenz, also weil das den jungen Leuten schon klar ist, häufig, dass sie eben als Jugendliche oder unter Anwendung des Jugendstrafrechts noch in Anführungsstrichen milder davon kommen. Aber ich denke, diese Reifeverzögerungen, die jetzt auch bei Heranwachsenden unterstellt werden, die sind tatsächlich auch da. Man wird wahrscheinlich letztendlich auch bei 22-, 23-Jährigen häufig noch Reifeverzögerungen feststellen können, aber da hat der Gesetzgeber halt eine klare Linie gezogen. Und ich bin eigentlich insgesamt froh, dass man auch bei Heranwachsenden eben auch noch auf diesen breiten Katalog der Maßnahmen zurückgreifen kann, um erzieherisch auf die einzuwirken, weil ich halte das dann in Summe oder in der Gesamtheit dann doch für die bessere Alternative.
In dem Fall, den du mitgebracht hast, ist dann der Jugendliche auch nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Der 17-Jährige sowieso, da ist es ja ohnehin alternativlos gewesen. Im Urteil, und das sind ja auch schon immer in den Anklagen, wird ja immer ausdrücklich noch festgestellt, die strafrechtliche Verantwortungsreife nach § 3 JGG. Also in den Anklagen heißt dann immer als Jugendlicher mit Verantwortungsreife. Mhm. Und dann eben findet sich das Ganze auch im Urteil wieder. Was verbirgt sich denn hinter dieser Verantwortungsreife und warum muss die positiv festgestellt werden?
Per Gesetz ist halt festgelegt worden, dass die Strafmündigkeit mit dem 14. Lebensjahr beginnt. Und das ist jetzt ja eine relativ, wie soll ich sagen, willkürlich will ich nicht sagen, aber irgendwo muss ja eine Grenze festgesetzt werden. Die ist halt auf 14 Jahre festgelegt worden. Und man unterstellt da quasi, dass Menschen, die noch keine 14 Jahre alt sind, diese Verstandesreife noch nicht haben.
Wenn ich kurz reingrätschen darf, weil ich das Thema neulich anderweitig erörtert habe. Das ist übrigens jetzt auch keine so willkürliche Grenze, die jetzt irgendwie einfach so eine deutsche Geschichte ist, sondern in den meisten europäischen Ländern geht man von der Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren aus. Und das, was so im rechtspolitischen Diskurs gefordert wird, so herabsenken auf 12 Jahre oder etwas in dieser Richtung, das sind zwei oder drei Länder, die da bereits mit der Strafbarkeit ansetzen. Aber letztlich erscheinen diese 14 Jahre auch ein nationenübergreifender Konsens zu sein, was die Strafmündigkeit betrifft.
Okay. Es wird, jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, eben unterstellt unter 14 Jahre keine Strafe, fertig. Und wenn die Jugendlichen oder wenn eben ein Mensch dann über 14 Jahre oder ab dem 14. Lebensjahr, kann man jetzt selbstverständlich auch nicht davon ausgehen, dass diese Person jetzt die entsprechende intellektuelle Reife hat, um zu verstehen, dass das, was dieser Mensch jetzt getan hat, tatsächlich Unrecht ist. Und das wird aber in aller Regel unterstellt. Also wenn da jetzt nicht per Gutachter quasi festgestellt wird, dass auch, sagen wir mal, die Schuldfähigkeit insgesamt in Frage zu stellen ist, wird, ich habe es noch nicht anders erlebt, davon ausgegangen, dass tatsächlich von dieser Verantwortungsreife ab dem 14. Lebensjahr auch ausgegangen wird.
Also ich habe es tatsächlich einmal selbst so gehandhabt. Das war ein 15-Jähriger als in der Abteilung für Sexualdelikte, wo dann eben tatsächlich ein Gutachten vorlag, dass der junge Mann aufgrund von intellektuellen Beeinträchtigungen quasi auf dem geistigen Stand eines 9-Jährigen gewesen sei. Okay. Und da habe ich dann mal eben diesen Schritt gemacht und gesagt, also er ist zwar formal über den 14 Jahren, aber hat nicht die strafrechtliche Verantwortungsreife und aufgrund dessen dann quasi das Verfahren gleich eingestellt. Aber in der Tat, normalerweise kenne ich es auch so als, ja, die ist dann schon gegeben, wenn ich jetzt keine außergewöhnlichen anderen Hinweise vorliegen habe.
Ja, mir ist es noch nicht untergekommen, tatsächlich.
Okay, einmal, das ist auch nicht jetzt der Standard. Was ist in diesem Verfahren, das du mitgebracht hast, rausgekommen ist, liest sich jetzt erstmal auch wieder, erstmal eher kuschelpädagogisch, so auf den ersten Blick. Die Angeklagten werden verwarnt und ihnen werden auferlegt 60 Stunden Freizeitarbeiten binnen 3 Monaten nach Weisung der Jugendgerichtshilfe. Erstmal sozusagen, was ja schon durchaus etwas Ungewöhnlicheres ist, wir haben hier dann tatsächlich ein Urteil, im Rahmen dessen diese Verwarnung ausgesprochen wird, denn der Anwendungsspielraum für Einstellungen danach § 47 JGG ist ja in der Praxis auch relativ hoch. Aber es sind dann eben immer Einstellungen auch gegen Auflagen und Weisungen, die erteilt werden. Wo ist denn jetzt rein pädagogisch, erzieherisch der Vorteil von einer Einstellung nach 47, wenn ich dann 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten muss und einem Urteil, das mir sagt, ich muss 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten? Also wo ist da praktisch für mich als jugendlichen Straftäter der Unterschied?
Rein praktisch Erstmal nicht, weil diese 60 Stunden Freizeitbearbeiten müssen absolviert werden. Es gibt dann aber im Detail doch Unterschiede. Zum einen hat das, und ich glaube auch, dass es bei Jugendlichen durchaus ankommt, jetzt von der Signalwirkung macht es einen Unterschied, ob es eine Einstellung ist oder ein Urteil. Ich hoffe immer oder ich lege auch Wert darauf eigentlich, dass das auch von den Gerichten den Delinquenten entsprechend auch vermittelt wird. Also das ist vielleicht auch mal so ein Nebenaspekt, der mir aber auch recht wichtig ist, immer diesem Erziehungsgedanken folgen, dass letztendlich das Gericht da auch eine extrem wichtige Rolle spielt. Also dass eben sowas auch deutlich gemacht werden muss und dass eben auch klar gemacht werden muss, dass hier eine staatliche Autorität sowas ausspricht und dass es letztendlich dann auch klargestellt werden muss, warum ein Verfahren noch eingestellt werden kann, meinetwegen auch gegen eine Auflage oder ob eben ein Urteil folgen muss, was einfach auch, denke ich mal, einen höheren Sanktionscharakter per se hat, was betrifft dann auch die Eintragung im Erziehungsregister und so weiter. Ein tatsächlich praktischer Unterschied ist aber der, dass bei einer Einstellung letztendlich für den Fall, dass jemand diese 60 Stunden Freizeitarbeit nicht macht, die Konsequenz lediglich in Anführungsstrichen wäre, dass nochmal neu verhandelt wird, wohingegen ein verurteilter Täter, der die 60 Stunden per Urteil auferlegt bekommt, für den Fall, dass er es nicht macht, dann auch in den Beugearrest gehen kann oder auch gehen sollte, wenn er die Freizeitarbeiten nicht macht. Da kann bis zu 4 Wochen Beugearrest verhängt werden.
Du hast es gerade schon angedeutet, reden wir nochmal quasi über den Wert der Hauptverhandlung. Auch da haben wir ja erstmal im Jugendstrafrecht diesen sehr idealen Gedanken, dass auch quasi schon mit Einstellungen im Ermittlungsverfahren abgeschöpft wird. Also dass quasi einfach wichtig ist, dass es irgendeine Reaktion staatlicherseits gibt. Und das kann dann eben auch das normenverdeutlichende Gespräch bei der Polizei sein, wo dann eben einfach ein Jugendlicher oder eine Jugendliche einmal bei der Polizei vorgeladen wird, ihr tief in die Augen geguckt wird und dann eben ernsthaft mal klargemacht wird, wo die Grenzen verlaufen und bestenfalls hat es dann damit schon sein Bewenden. Das Ganze gibt es dann eben über den 45 JGG im Bereich der Staatsanwaltschaft, wo man auch schon entsprechende Auflagen und Weisungen dann verhängen kann unter Zustimmung des Gerichts und dann eben sozusagen die nächste Eskalationsstufe. Das ist schon irgendwie ein Verfahren, das nicht mehr nur auf staatsanwaltschaftlicher Ebene beendet werden kann, sondern der Jugendliche muss erstmal, uns sich so religiös zu formulieren, vor seinen Richter treten und dann eben einfach erstmal das ganze Szenario einer Hauptverhandlung über sich ergehen lassen. Beeindruckt das sowas einen Jugendlichen dann tatsächlich?
Ja, solche Fragen lassen sich natürlich nie pauschal beantworten und es ist wie in allen Bereichen oder sagen wir mal in allen sonstigen Fällen, mit denen wir es hier zu tun haben, Strafrecht ja immer letztendlich der Prognose, die wir treffen müssen, also dass letztendlich ein Eindruck zugrunde liegt, jetzt von den jeweiligen Tätern und dann die Frage beantwortet werden muss, wie kann jetzt oder wie sollte jetzt in diesem konkreten Fall mit den Menschen umgegangen werden. Vielleicht hier auch nochmal, hören wir so ein bisschen Ironie raus, aber...
Nein.
Okay. Nee, also es ist. Ich bin tatsächlich ein großer Freund dieses Erziehungsgedankens und das Jugendstrafrecht, das bietet eben gerade diese vielen Möglichkeiten, die du gerade auch aufgezählt hast, letztendlich mit dem Verfahren umzugehen, mehrstufig. Je nachdem, wie man jetzt letztendlich den Fall einschätzt, mit wem man es hier zu tun hat, ist das jemand, der, also zum einen natürlich, was war das für eine Tat? War das jetzt eine richtige, heftige Gewalttat oder war das ein Ladendiebstahl? Insbesondere aber ist die Person schon häufiger mal strafrechtlich in Erscheinung getreten, wie ist das sonstige Verhalten dieser Person zu bewerten. Und je nachdem kann dann eben mehrstufig damit umgegangen werden, wie du schon gerade gesagt hast, gibt es die Möglichkeiten eben jetzt erstmal per se das Verfahren schon staatsanwaltlicherseits einzustellen, ohne Sanktionen, einfach mit einem Hinweis nochmal und mit einem möglicherweise normverdeutlichen Gespräch durch die Polizei, aber ohne irgendeinen Sanktionscharakter. Die nächste Stufe wäre dann das sogenannte Diversionsverfahren, das häufig genutzt wird. Das sieht so aus, dass auch ohne gerichtliche Einwirkung quasi bei Tätern, die möglicherweise schon mal, aber nicht häufig in Erscheinung getreten sind, wo es nicht um ganz schwerwiegende Straftaten geht und vor allem, wo man auch es mit einsichtigen Jugendlichen zu tun hat, wo quasi die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft über Diversionsmittler ein erzieherisches Verfahren mit den Jugendlichen durchführt, wo es oft darum geht, dass die eben Entschuldigungsbriefe schreiben, dass sie sich mit den Geschädigten in Verbindung setzen, dass die auch soziale Trainingsstunden erhalten. Und wenn das alles gut läuft und man davon eingeht, das hat den Jugendlichen beeindruckt, dann wird das Verfahren an der Stelle eingestellt. Die nächste Stufe wäre dann das sogenannte vereinfachte Jugendverfahren. Das ist hier in Berlin auch bekannt geworden durch dieses Neuköllner Modell, das hier kreiert worden ist. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass es eben auch letztendlich erzieherisch wichtig ist, schnell zu reagieren auf die Straftaten. Das sieht so aus, dass die Jugendlichen tatsächlich dem Richter vorgeführt werden, aber jetzt nicht in diesem ganz offiziellen Rahmen mit Robe und im Saal, sondern das findet dann oft im Richterzimmer statt. Und da können aber im Grunde dann auch alle Maßnahmen ergriffen werden, die das Jugendstrafrecht zu bieten hat. Und die nächste Stufe ist dann tatsächlich eben die Anklage und die Hauptverhandlung. Und da kann man mal mit seiner Prognose auch falsch liegen, da kann man auch mal sagen, okay, da hätte man härter rangehen müssen. Aber insgesamt halte ich das schon für ein ganz geeignetes System, mit den unterschiedlichen Fällen umzugehen.
Und Sie sehen auch da wieder bei der Hauptverhandlung letztlich diesen Erziehungsgedanken im Jugendstrafrecht, dass eben auch eine Stigmatisierung der Jugendlichen vermieden werden soll, weshalb eben die Verfahren, die Hauptverhandlungen gegenüber Jugendlichen hinter verschlossenen Türen nicht öffentlich stattfinden, damit eben nicht die Klassenkameraden irgendwie hinten mit drin sitzen und sich das Ganze angucken, damit der Jugendliche nicht das Gefühl hat, irgendwie unter Beobachtung von irgendwelchen Kumpels zu stehen und deshalb nicht die Tat so einräumen zu können, wie er sie sonst vielleicht normalerweise eingeräumt hätte und so weiter. Und erst eben dann, wenn wir im Bereich der Erwachsenen sind, sind wir dann auch wieder im Bereich der öffentlichen Hauptverhandlung.
So sieht's aus. Da ist eine Abwägung getroffen zwischen dem Öffentlichkeitsinteresse und dem Persönlichkeitsschutz der jungen Leute.
Ich wollte noch kurz auf einen Aspekt raus im Rahmen der Diversion. Du hast es gerade schon angedeutet. Wir haben ja die Möglichkeit des Täter-Opfer-Ausgleichs rechtlich sowohl eben im Jugendstrafrecht als auch im Erwachsenenstrafrecht. Im Erwachsenenstrafrecht fristet dieser Täter-Opfer-Ausgleich eigentlich eher so ein Nischendasein. Ganz wenige geeignete Fälle, in denen das stattfindet. Häufig auch dann eben tatsächlich die taktische Überlegung, wenn ich mich auf so einen Täter-Opfer-Ausgleich einlassen würde, dann würde ich auch zwangsläufig irgendwie die Tat schon einräumen und mir damit möglicherweise selbst die Möglichkeit, in einer späteren Hauptverhandlung noch zu schweigen, verbauen und so weiter. Bei Jugendlichen ist das ein bisschen weiter gefasst und auch dann tatsächlich eben ein durchaus sinnvolles und viel genutztes Instrument. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, wie das da abläuft.
Ja, so ist es. Bei Jugendlichen hat das jetzt kein Nischendasein, sondern das ist ein häufig genutztes Instrument, auch ein gutes Instrument, wie ich finde. Das läuft im Konkreten dann so ab, dass die Polizei, da muss ich vielleicht an der Stelle auch noch mal sagen, dass die Polizeidirektion spezialisierte Jugendsachbearbeiter haben, also Dienststellen, die sich wirklich mit Jugendsachbearbeitung beschäftigen und damit auch gut auskennen, die guten Zugang haben zu den jungen Leuten, dass die Polizei, die halt diesen Fall ermittelt und die jungen Leute dann, die jungen Straftäter dann quasi zur Beschuldigtenvernehmung lädt, dass die aufgrund ihrer Vorerkenntnisse und aufgrund des Gesprächs mit dem Jugendlichen dann einen Eindruck davon haben, ob aus ihrer Sicht ein Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen einer Diversion in Betracht kommt. Die setzen sich dann mit uns bei der Staatsanwaltschaft in Verbindung, schildern uns den Fall und sprechen das mit uns ab. Und wenn wir dann auch damit einverstanden sind, dann wird ein solcher Täter-Opfer-Ausgleich ausgeführt. Dafür gibt es dann speziell geschulte Diversionsmittler, sowohl bei der Polizei als auch bei freien Trägern, die zusammenarbeiten mit der Polizei. Und die führen das dann durch. Da wird dann eben versucht, eben jetzt in dem konkreten Fall Geschädigten und Täter zu versöhnen, sage ich jetzt mal so ganz pathetisch. Und Hintergrund ist dabei auch, dass, und das ist eben eine Sache, die auch wichtig ist, denke ich, bei den Tätern diesen Rollentausch vorzunehmen, dass sie sich in die Opferrolle hineinversetzen können, Empathie auszulösen und überhaupt die Konsequenzen ihres Handelns einfach auch einzusehen.
Also es geht eben nicht darum, irgendwie einfach zu sagen, tut mir leid, sorry, blöd gelaufen, sondern eben da tatsächlich ist es ein Prozess über auch mehrere Treffen und so weiter, mit eben pädagogisch hinterlegt, was habe ich eigentlich dem Opfer meiner Tat irgendwie angetan, das zu spiegeln und damit quasi nochmal zu verdeutlichen, wo da die Grenzen überschritten worden sind und welche Auswirkungen das eigene Handeln dann tatsächlich hatte.
Ich glaube, das kann man jetzt nicht pauschalisieren. Es wird nicht immer mehrere Treffen geben, aber es ist schon pädagogisch betreut. Das sind Sozialarbeiter, die das machen, die auch sich in dem Bereich auskennen und die nach meinem Eindruck ein ganz gutes Gespür da haben, in welcher Weise da auf die Täter eingewirkt werden sollte.
Zum Abschluss die Frage, du hast ja schon jetzt zwei, dreimal angedeutet, man braucht eine relativ hohe Frustrationstoleranz, wenn dann eben die pädagogischen Überlegungen, die man sich gemacht hat, dann vielleicht doch nicht gefruchtet haben und man das nächste Verfahren gegen einen seiner Beschuldigten wieder auf dem Tisch hat. Woher nimmt man den Optimismus in dieser Arbeit? Und wie hält man den quasi dauerhaft wach?
Indem man seine Ideale nicht ganz aufgibt, was mir hilft zum Beispiel ist auch, dass ich eben einfach mir immer vor Augen führe, was wären die Alternativen letztendlich, ne? Was wäre die Alternative, wie soll man verfahren? Ich habe auch also es klingt jetzt, ich habe jetzt vielleicht diese meine erzieherischen Überlegungen auch sehr in den Vordergrund gerückt, aber mir ist schon klar, dass es, ich habe auch schon die Geschädigten im Blick, sage ich mal so. Mir geht es auch darum, in gewisser Weise Rechtsfrieden zu schaffen und auch Genugtuung zu verschaffen. Und ich habe auch gar kein Problem damit, dass gegen junge Leute, wenn das denn angezeigt ist, eine Jugendstrafe verhängt wird, sprich, dass hier auch ein Gefängnis mal im Raum steht. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, und daran halte ich mich fest, dass es eben bei vielen jungen Leuten doch noch was bewegt werden kann. Dass man viele, viele Entwicklungen natürlich nicht wettmachen kann, aber dass man hier Signale setzen kann und dass man hier Hebel umlegen kann, dass Entwicklungen in die richtige Richtung gehen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Die Prozessbeteiligten, bitte.